Vater im Himmel, ich bete, dass du jetzt auch einfach mir hilfst, das zu sagen, was wichtig ist, dass du dein Wort segnest. Vater, dass es klar ist, dass du mir hilfst, klar das zu sagen, was du sagen möchtest. Und dass es uns wirklich dient, dass es uns einen anderen Blick gibt für das, was du möchtest, Herr. Darum bete ich, ja, hilf du mir zu reden, hilf du uns zu hören, was wichtig ist für uns. Amen. Amen. Habt ihr eure Bibeln dabei? Die braucht ihr heute Morgen. Deutsche Bibeln, schwäbische Bibeln und sächsische Bibeln. Und ich bräuchte noch einen Stift, mit dem ich da an die Tafel schreiben kann. Möglichst einen, den man hinterher wieder wegkriegt. Ja, ich möchte heute über was sprechen und ja, das ist, man könnte da so viele Überschriften drüber machen, man könnte von so vielen verschiedenen Punkten kommen. Und es geht eigentlich um zwei Sachen. Es geht um die Frage, menschliche Religion oder wahre Anbetung. Man könnte auch das Thema nennen, Kain oder Abel. Man könnte das Thema auch nennen, die rote Tablette oder die blaue Tablette. Oder der Baum der Erkenntnis oder der Baum des Lebens. Man könnte verschiedene Überschriften über das machen, was ich sagen möchte, aber es geht darum, ich glaube, die Bibel zeigt uns, es gibt eine menschliche Art, Gott anzubeten, eine menschliche Religion. Und es gibt eine wahre Anbetung Gottes. Und wir finden diese beiden Linien in der Bibel immer wieder. Wir haben verschiedene Menschen in der Bibel, die repräsentieren die eine Linie und manche repräsentieren die andere Linie. Vielleicht ist das Thema für euch nicht neu. Vielleicht habt ihr vor Jahren schon mal ein Buch gelesen, das heißt, es gab zwei Bäume im Paradies von Rick Joyner. Da geht es um das ähnliche Thema oder um dasselbe Thema. Und ich möchte euch gerne anhand von ein paar Menschen zeigen, dass es in der Bibel Typen gibt von Anbetung oder Typen von der Art und Weise, wie wir Gott dienen. Und die einen Typen sind das, wie Gott es mag, wie Gott es will. Und die anderen Typen repräsentieren das Menschliche, was Gott ablehnt. Gott lehnt tatsächlich bestimmte Formen von Anbetung und Gottesdienst ab. Er lehnt es zutiefst ab. Menschliche Religion lehnt Gott ab. Und es gibt eine Art und Weise von Anbetung, wie wir uns ihm nahen. Das ist Gott sehr, sehr wohlgefällig. Das nimmt er an. Und wenn man so will, könnte man sagen, es gibt eigentlich nur zwei Religionen auf der ganzen Welt. Die echte und die falsche. Und die falsche ist repräsentiert durch 1000 Falsche. Und es gibt eine echte, und das ist das, was Jesus sagt. Der Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist sozusagen die echte Anbetung. Okay, und diese Linien möchte ich euch anhand von ein paar Personen zeigen. Ich möchte aber ganz kurz eine Vorbemerkung machen, wie wir aus dem Alten Testament lernen können. Aus dem Alten Testament können wir viele Dinge lernen für unseren Glauben. Und wir müssen lernen, die Dinge, die da geschehen sind, geistlich zu beurteilen. Das ist das Wichtige. Die Dinge, die geistliche Realitäten sind, die sehen wir im Alten Testament ausgelebt. Wenn zum Beispiel dort eigentlich im Geist ein Krieg ist, oder jetzt für uns heute, bedeutet Krieg eine geistliche Sache. Ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Dann sehen wir quasi dieselbe Wahrheit im Alten Testament direkt ausgeführt auf der Erde. Kampf zwischen den Feinden. David kämpft gegen die Philister und schlägt die Feinde und macht sie alle kaputt. Ja? Aber dahinter müssen wir erkennen, es geht eigentlich um was anderes. Ja? Es geht um eine geistliche Realität, die dahinter steht. Bloß diese geistliche Sicht gibt's im Alten Testament so nicht. Wir sehen quasi diese Dinge regelrecht ausgelebt. Und das ist das Interessante, das kann man direkt dort sehen. Wie ist das passiert? Wie war David? Wie waren diese Leute? Ja? Und was können wir von denen lernen? Aber es geht um diese geistlichen Prinzipien und wir sehen zum Beispiel auch, dass Paulus das Alte Testament so auslegt. Ja? Der zeigt uns, wie man das Alte Testament verstehen muss und auslegen muss. Zum Beispiel im Galaterbrief vergleicht er Sarah und Hagar. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Und er sagt, das sind zwei geistliche Prinzipien, da geht's eigentlich um Gesetz und Gnade. Um Freiheit und um Sklaverei. Und Sarah repräsentiert Freiheit und die Hagar, die ägyptische Magd, repräsentiert Sklaverei. Ja, und er sagt, er zeigt uns, aha, so müsst ihr das verstehen. Lest nicht nur, da gab's eine schöne Geschichte mit zwei Frauen, sondern versteht, da geht es um was. Da geht es um ein geistliches Prinzip. Und das ist ganz interessant, wenn wir so rangehen an das Alte Testament und diese Dinge lesen mit so einer Jesusbrille. Ja? Also wenn du ohne Jesusbrille das Alte Testament liest, bleiben ganz viele Fragen übrig, wo du denkst, hä, das soll jetzt Gott sein? Aber wenn du die Jesusbrille aufziehst, ihr könnt hinterher mal meine Brille haben, dann auf einmal verstehen wir viele Sachen und denken, aha, das will Gott uns sagen. Jetzt wird manches klarer. Bis dahin, dass Paulus sagt, der Felsen, woraus das Wasser geflossen ist beim Volk Israel, das war Jesus. Und als Mose das zweite Mal draufgeschlagen hat, hat er das zweite Mal Jesus geschlagen. Und das war das, was er nicht hat tun dürfen. Also Jesus, Mose hat im Geist was viel, viel Schlimmeres gemacht als diese Geschichte, wo er das zweite Mal den Felsen gehauen hat. Warum sollte Gott dann sagen, du darfst jetzt nicht mehr ins verheißene Land? Ja? Wir müssen verstehen, geht es um mehr. Und das Neue Testament zeigt uns diese Dinge, wie wir das verstehen können. Und zum Beispiel sagt der Hebräerbrief im Kapitel 8, Vers 5, dass das Alte Testament Abbild und Schatten der himmlischen Dinge sind. Wir aber dienen den Echten. Im Alten Testament hast du Abbilder und Schatten. Der Tempel, das ist nur ein Abbild und ein Schatten von dem Echten. Und Hebräer 9, 23 sagt er auch nochmal, das ist nur ein Abbild, ein Schatten. Hebräer 10, 1 genauso. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht, dass der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen und den Hinzufügen verändern. Darum geht es mir jetzt gar nicht, was da noch steht. Mir geht es darum, das Gesetz ist ein Schatten von dem Echten, was kommt. Aber wenn wir die Sonne sehen, verstehen wir, was der Schatten für ein Bild wirft. Und dann kann man manchmal besser verstehen, was im Neuen Testament Gott uns sagen will. In 2. Korinther 1, 20 noch eine letzte Stelle dazu. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in Jesus ist das Ja. Deshalb auch durch ihn das Amen durch uns, Gott zur Ehre. So viele Verheißungen es auch im Alten Testament gibt. In Christus ist es Ja und in uns das Amen. Ja, warum dürfen wir solche Verheißungen nehmen aus dem Alten Testament? Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du bist mein. Warum kannst du das nehmen für dich? Das ist doch an Israel gerichtet. Nein, in Jesus ist das Ja in dieser Verheißung für dich. Und du kannst das Amen dazu sagen. Das ist für dich. Es ist auch für Israel, aber es ist auch für dich durch Jesus. Okay. Und so wollen wir jetzt aus dem Alten Testament verschiedene Dinge lernen. Und wir gucken uns als erstes zwei Brüder an, nämlich Kain und Abel. Die Geschichte, die kennt ihr schon aus der Kinderstunde. Aber lasst uns doch mal schauen, was wir von diesen beiden Männern lernen können in Bezug auf die wahre und die falsche Anbetung Gottes. Das ist ganz interessant. Also schlagt mal auf, Genesis, also 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1 bis 15. Und ich lese euch das mal vor. Ja, nicht ganz, aber ein paar Verse daraus. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva. Wer war der Mensch? Der Adam. Und der Adam, der Mensch, erkannte seine Frau Eva. Was heißt erkennen? Ja. Und sie wurde schwanger und gebar Kain. Also er hat sie nicht erkannt und dann ist sie schwanger geworden, sondern das bedeutet, dass sie miteinander geschlafen haben. Ja, das ist das biblische Wort für Geschlechtsverkehr. Er erkannte seine Frau Eva. In der Ehe übrigens heißt das erkennen. Außerhalb der Ehe heißt das nie erkennen. Und er gebar Kain. Und sie gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit Hilfe des Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerboden dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf die Opfergabe Abels, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, so lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Auf Abels Opfer blickt der Herr, auf Kains Opfer blickt er nicht. Vielleicht kennt ihr diese Bilder aus der Kinderstunde. Steigt der Rauch hoch, bei Abel steigt er hoch, bei Kain irgendwie gibt es da so eine komische Wolke, kommt nicht zu Gott. Jetzt könnten wir ja sagen, ja warum macht Gott das? Ist doch ungerecht. Warum guckt er den einen an, den anderen nicht? Das ist aber ein komischer Gott. Das ist genau das, wie wir da nicht dran gehen. Sondern die Frage ist, Herr, was willst du uns sagen? Was für geistliche Dinge sind da drin, die du uns zeigen willst? Darum geht's. Lasst uns die Jesusbrille aufziehen. Sagen, Herr, was ist verborgen in dieser Geschichte? Und gerade diese Geschichte ist so wichtig, weil sie den Anfang, das erste Mal markiert, wo Menschen Gott anbeten. Ja, das ist das erste Mal nach dem Sündenfall, wo Menschen Gott anbeten. Und deswegen ist in dieser Geschichte so viel verborgen. Es sind zwei Religionen, zeigen sich hier. Eine, die Gott annimmt, eine, die Gott nicht annimmt. Und wir müssen verstehen, warum er Abel annimmt und warum er Kain nicht annimmt an dieser Stelle. Lasst uns das mal versuchen zu verstehen. Also Kain war ein Ackerbauer. Er bebaute den Boden, den Acker. Und davon will er ein Opfer bringen. Was ist aber mit dem Opfer, mit dem Ackerboden gewesen nach dem Sündenfall? Wisst ihr das? Er wurde verflucht. Gott hat gesagt, ich verfluche den Ackerboden wegen deiner Sünde, ja, und du sollst dich von dem nähren im Schweiße deines Angesichts und so weiter. Aber Gott hat den Ackerboden verflucht. Und Kain will davon Gott ein Opfer bringen. Lass uns dahinter schauen, was er tun will, ja? Er bringt von seinem Schweiß. Er bringt von seiner Mühe. Er bringt von seinen Früchten. Er bringt seine Werke zu Gott. Das, was er für richtig hält, das, was er kann, sein menschliches Gutsein, seine menschliche Anstrengung von dieser Erde. Und Gott kann das nicht annehmen. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal hier, was wir sehen. Sozusagen die Anbetung, die Gott nicht will, ist, dass wir aus dem eigenen, was wir können, aus dem eigenen Werken, aus dem eigenen Schweiß ihm irgendwas bringen. Demgegenüber haben wir Abel, der ist ein Hirte, der lebt von den Schafen und er will von den Schafen opfern. Ja, klar, das bedeutet auch Arbeit, eine Schafherde. Aber sein Opfer, was er bringt, ist ein Opferlamm. Jetzt denkt mal ein bisschen weiter, wenn er die Jesusbrille aufhat. Was hat Abel verstanden, wenn ich Gott anbeten will? Es braucht ein Opfer. Es braucht ein Lamm, es braucht Blut, es braucht Vergebung. Und ich glaube, Abel hat ein Verständnis gehabt von seiner Sündhaftigkeit und von dem Opfer, was es braucht, um Gott anzubeten. Und interessanterweise erklärt uns das auch der Hebräerbrief. Er sagt, dass Abel ein Opfer gebracht hat durch Glauben. Hebräer 11, 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Und durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, gerecht zu sein. Indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet Abel auch heute noch, obwohl er schon gestorben ist. Was redet er? Dass wir durch Glauben und dieses Opfer vor Gott gerecht sein können. Das hat Abel schon gesehen. Seht ihr, da ist der Keim für das, was Gott annehmen wird, was die wahre Anbetung, die wahre Religion in Anführungszeichen ist, die Gott annehmen wird. Zwei Männer, und da sind so viele geistliche Prinzipien verborgen. Ich fasse das nochmal zusammen. Was sehen wir bei der Religion Kains, sage ich jetzt mal? Wir sehen eigene Leistung, Schweiß, irdisches Denken. Ja, er nimmt von der Erde, er hat irdisches Denken, er denkt irdisch. Menschliche Möglichkeiten, menschliche Anstrengungen, schlechtes Gewissen. Wir sehen, wie er hinterher ein schlechtes Gewissen hat. Ja, er guckt auf den Boden. Er ist neidisch. Neidisch auf die Annahme von dem Abel, obwohl Gott ihm den Weg zeigt, wie er auch da rauskommt. Ja. Er hat Sünde in seinem Herzen und kultiviert das. Er hat schlechte Motive. Sein Gottesbild ist ganz unklar. Er hat Mordgedanken in seinem Herzen. Und Gottes Wort sagt, dass Kain aus dem Bösen war. 1. Johannes 3, 12. Lasst uns nicht sein wie Kain, der aus dem Bösen war. Was sehen wir bei Abel? Und lasst uns das vor Augen haben, weil das ist das, was wir wollen. Abel hat Glauben. Abel vertraut, er sieht was, er sieht mehr. Er bringt ein Opfer, was ihm was kostet. Ein Opfer, was zu tun hat mit Tod und Blut und Auferstehung, mit Versöhnung. Er erfährt Gottes Annahme aufgrund seines Glaubens. Das haben wir gerade gelesen. Er hat das Zeugnis durch den Glauben, dass er gerecht ist vor Gott. Er erkennt Gott in einer anderen Weise. Er hat ein anderes Gottesbild und er weiß, wenn ich ihm vertraue, nimmt Gott oder Gott hat mich angenommen. Es passiert eine Versöhnung und wir sehen einen starken prophetischen Geist in dem Ganzen, was er tut. Gottes Wort sagt, er spricht auch heute noch. Er ist sehr arglos gegenüber seinem Bruder. Er hat keine falschen Motive und wir sehen dort die echte Anbetung Gottes. Ganz am Anfang. Lasst uns diesem Mann nacheifern. Sagen, ja, das Blut, das ist das, was Jesus für uns vergossen hat. Aufgrund dessen können wir zum Vater kommen durch Glauben und erfahren Annahme und Hilfe und können ihn anbeten von ganzem Herzen. Okay, jetzt zeige ich euch zwei neue Menschen, wo wir das Gleiche wiedersehen. Und zwar wieder zwei Brüder. Jakob und Esau. Ja? Jakob und Esau. Auch beliebte Kinderstundengeschichten. Aber lasst uns auch da wieder mit der Jesusbrille drauf schauen und gucken, was ist in dem Leben von den Menschen verborgen. Also, ich muss euch sagen, diese beiden Männer sind hochinteressant. Besonders der Jakob ist total interessant. Weil er nämlich nicht so ein ganz geradlinig guter Charakter ist. Ja? Der ist so wie du. Ja, der ist, als er geboren wird, kriegt er den Namen Jakob. Wisst ihr, was das heißt? Der Fersenhalter, ja. Er hat seinen Bruder festgehalten an der Ferse, das sind Zwillinge. Und man kann es auch sagen, der Listige. Der war listig und das hat seinen Charakter auch beschrieben. Jakob war ein Betrüger. Ja? Er war kein vollkommener Mensch. Er heißt der Listige, der Betrüger, der Fersenhalter und das beschreibt seinen Charakter. Aber bei Jakob ist was, in ihm ist was, nämlich eine Sehnsucht nach dem, was von Gott kommt. Das ist das Interessante. Obwohl er, sage ich mal, ich sag's mal ein bisschen lapidar, einen miesen Charakter hat, ja, gibt's was in ihm, was eine Sehnsucht hat nach dem, was von Gott kommt. Und das interessiert Gott. Das ist interessiert Gott. Solange das bei dir da ist, gibt's Hoffnung. Ja, dann ist das andere ist Gott gar nicht so interessant. An dem anderen ist Gott gar nicht so interessiert. ist auch interessiert, er will dich schon nicht so lassen. Und wir sehen, dass Jakob auch durch eine Schule geht, wo Gott ihn schleift, ja, und wo er am Schluss anders rauskommt, als er vorher war. Aber das ist nicht das, was Gott so sehr interessiert. Was Gott gesehen hat, ist, Jakob hat eine Sehnsucht nach dem, was von mir kommt. Und das war bei Esau nicht da. Das hat die beiden sehr unterschieden, ja. Also wenn wir jetzt lesen in 1. Mose, Kapitel 25, ich lese mal ein paar Verse vor, ab Vers 27, da steht, und die beiden Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak, der Vater, hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber, die Mama, hatte Jakob lieb, weil er so schön kochen konnte. Er konnte wirklich kochen, vor allen Dingen Linsensuppe. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da. Also die Linsensuppe, ja. Lass mich herunterschlingen, das Rote müsste mal wörtlich übersetzen. Denn ich bin erschöpft, ich habe totalen Kohldampf. Also der kommt von der Jagd, hat nichts gefangen, hat nichts gejagt. Und sein Bruder hat eine wunderschöne Suppe gekocht, mit Rauchenden drin, Kartoffeln, Zwiebeln, bisschen Ketchup, gewürzt, ganz toll. Vielleicht sogar Spätzle dabei für die Schwaben. Und könnt ihr euch vorstellen, der Geruch. Und du kommst total hungrig von der Jagd. Und er sagt, oh, gib mir das da. Ich habe totalen Kohldampf. Da sagte Jakob, verkaufe mir doch heute dein Erstgeburtsrecht. Der Jakob, der nutzt das voll aus. Ja, der ist echt listig. Der sieht, Moment mal, der ist total hungrig, hier die Suppe. Also gut, wir machen einen Deal. Du kriegst die Suppe, aber ich krieg dein Erstgeburtsrecht. Ist schon heftig, oder? Aber was sagt Jakob? Was sagt Esau? Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen und er aß und trank, stand auf, ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Erstgeburtsrecht war der besondere Segen von Gott. Das hat ihn nicht interessiert, hat gesagt, was soll ich damit segen? Was soll ich damit segen? Was soll ich denn mit? Was soll ich damit? Ich muss ja sowieso sterben. Ich habe jetzt Hunger. Ja, jetzt brauche ich was. Seht ihr was? Zwei unterschiedliche Männer, wie die sind. Zwei unterschiedliche Männer, auf die Gott schaut. Und wir sehen in Gottes Wort, dass Gott sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und das steht in Maleachi 1, Vers 3. Und wir könnten denken, ja, das steht einfach nur so da. Aber das steht nicht nur einfach so da, das hat einen Grund. Was hasst Gott an Esau? Ich glaube, er hasst genau diese Einstellung, dass jemand sagt, Hauptsache jetzt, Hauptsache mir geht's jetzt hier gut, Hauptsache alles andere ist mir völlig egal. Das verachtet Gott. Und wir sehen andere Stellen, wo Gott das ganz klar zum Ausdruck bringt. Esau, wir sehen, er ist irdisch gesinnt. Ihm ging es um eine schnelle Befriedigung, sein Hunger, seine Bedürfnisse. Lass mich schnell, schnell, das ist das Wort hier. Lass es mich runterspringen. Er schaut nur auf das Jetzt, hat kein Verständnis von Ewigkeit, er hat kein Verständnis über das, was von Gott kommt. Ja. Und es erinnert mich an diesen anderen Vers, den wir in Gottes Wort finden, wo Gott sagt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist also ein Spruch, der im Volk Israel im Umlauf war. Doch der Herr der Herrscher hat mir ins Ohr gesagt, wahrlich, diese Missetat soll euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt, spricht der Herr der Herrscher. Diese Einstellung, lass mich fressen und saufen, denn morgen bin ich tot, ist eine Einstellung, die Gott total verabscheut. Ja? Und diese Einstellung haben viele Menschen. Das interessiert mich doch nicht. Hauptsache jetzt. Und Gott nennt dieses Wort Unzucht in einem bestimmten Sinn. Gottes Wort sagt, dass Esau ein Unzüchtiger war. Im Hebräerbrief steht es. Und zwar in diesem Sinn, dass er Freundschaft mit der Welt gemacht hat. Ja? Freundschaft mit der Welt, das sagt Jakobus 4. 4 ist in seinem Wesen nach Feindschaft mit Gott und es ist Unzucht. Und wir sehen, dass Esau keinen Weg mehr zurückfindet. Er sucht hinterher den Segen und er kriegt ihn nicht mehr. Schnelle Befriedigung, das ist das, was Gott verabscheut. Jakob sehen wir was anderes. Jakob, ich habe nochmal gesagt, ist kein vollkommener Mann, aber er hat diese Sehnsucht nach Gott und das lässt ihn sein ganzes Leben nicht los. Der jagt die ganze Zeit Gott hinterher. Und er nimmt das auch auf sich, dass er von seiner Familie weg muss. Er nimmt das sogar auf sich, dass er unterwegs sein muss. Er hat alle möglichen Nachteile. Aber dieser Segen von Gott, der geht ihm über alles. Das, was von Gott kommt, das geht ihm über alles, über materielle Dinge. Er will Gott auf seiner Seite haben. Dafür riskiert er am Schluss alles, ja. Und ich glaube, Gott kann mit Menschen umgehen, die so eine Einstellung haben. Gott kann mit Menschen umgehen, die hungrig sind. Gott kann nicht mit Menschen umgehen, die satt sind. Damit hat Gott ein großes Problem. Also satt meine ich geistlich satt. Aber wenn du hungrig bist, das gefällt Gott. Und das ist dieses zwei Merkmale von der, sag ich mal, echten Anbetung und der falschen Religion. Das eine ist, meine Bedürfnisse sind im Mittelpunkt. Das andere ist, ich bin hungrig nach dem, was von Gott kommt. Amen oder nicht Amen? Ihr guckt so, als ob das gar nichts mit euch zu tun hat. Ich glaube, dass das was mit uns zu tun hat. Gott im Fokus, Bereitschaft, den Preis zu zahlen. Er hat Blick für Realitäten, die Gott ihm in dem Traum zeigt, zum Beispiel. Ja, ganz tief geht Jakobs Sehnsucht. Und er geht sogar so weit, dass er später bereit ist, sich mit seinem Bruder zu versöhnen und dafür einen hohen Preis zu zahlen, wenn er die Geschichte weiterlässt. Gott hat auch an seinem Charakter gearbeitet. Aber dieses, ich will das, was von Gott ist, bis zum Alter in ihm, nämlich am Schluss, ringt er nochmal mit Gott. Das kennt ihr wahrscheinlich, diese Geschichte, wo Jakob nochmal mit Gott kämpft, mit in der Gestalt eines Mannes. Und auch da hat er nur ein Ziel. Ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Also, lass dir nicht erzählen, dass hungrig sein nach Gott und mehr Segen von ihm wollen, dass das irgendwie religiös verwerflich wäre. Gar nicht. Das ist was Gott gefällt. Wenn du sagst, Gott, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Amen. Ja, lass uns doch dafür mit Gott kämpfen. Im Gebet zum Beispiel, ja. Ich zeige euch noch zwei. David und Saul. Auch ein beliebtes Pärchen. Also wir können uns jetzt nicht das Leben von David anschauen. Ist viel zu lang. Aber ich möchte einfach ein paar Qualitäten zusammenfassen, die David hat, ja. Er hat sehr, sehr viele Qualitäten. Das Interessante ist, dass der David schon ein Herz, ein neutestamentliches Herz hat, kann man sagen. Ja? Er hat zwar im Alten Bund gelebt, aber er hat ein neutestamentliches Herz. Übrigens kann man auch mit einem alttestamentlichen Herzen in der Gemeinde leben. Im Grunde genommen denkt man immer noch, ich muss Gesetze erfüllen und muss meine Leistung bringen und diese Dinge, ich habe mich im Fokus. Das ist dieses alttestamentliche Herz. David hat schon dieses Herz, er kennt Gott. Und er sucht seine Nähe. Er ist ein Anbeter. Er hat ein großes Verständnis von Gnade. Er hat keine Furcht vor Menschen. Er weiß, Gott ist auf seiner Seite. Er kümmert sich nicht um Meinungen, selbst nicht die Meinung seiner Familie. Selbst nicht die Meinung seiner Frau. Wenn es um Anbetung geht, interessiert ihn nicht mal die Meinung seiner Frau. Er gibt sich voll hin in der Anbetung. Das dürfen wir auch tun hier in der Gemeinde. Ihr müsst euch nicht interessieren dafür, was der Klaus denkt, wenn ihr hier ganz wild dem Herrn anbetet. Es kann euch echt egal sein, wirklich. Es kann dir auch egal sein, was Sabine denkt oder was der Jürgen denkt oder was irgendjemand denkt, was dein Mann, deine Frau, deine Kinder denken. Ist mir egal. Selbst wenn meine Kinder denken, jetzt steht der Papa schon wieder da, die Amo. Der Herr soll was Gutes über mich denken. Amen. Na, das kommt nicht so ganz überzeugend, aber es ist auf der, ist in der richtigen Richtung. Ja, das ist das, was David ausgezeichnet hat. Er hat den Herrn angebetet und er sagt zu seiner Frau, als die dann meckert und sagt, du hast dich schön blamiert, sagt er, das ist mir völlig egal. Ich bin bereit, mich noch mehr zu blamieren. Wenn es für den Herrn ist, gerne. Und wir sehen bei David noch, er ist ein Mann des Glaubens, ja, er hat einen großen Mut, er hat einen prophetischen Geist, viele Dinge, die später kommen, hat er schon gesehen. Er verbringt viel Zeit in der Anbetung, er kennt Gott als seinen Hirten, er weiß, was Versagen bedeutet und er weiß, was Vergebung bedeutet. Das ist doch einfach gut, der Mann ist wirklich gut. Auch David war kein perfekter Mann, überhaupt nicht, aber auch bei ihm war diese Sehnsucht nach dem, was von Gott kommt. Das gibt mir Hoffnung. Bei Saul ist genau wieder das Gegenteil. Wir sehen da dieselben Merkmale, die wir schon bei Kain und bei Esau gesehen haben, sehen wir bei Saul. In seinem Leben, in seinem Charakter. Und es gibt mehrere typische Geschichten. Zwei sind ganz typisch, die können wir jetzt gar nicht ganz lesen, aber ich greife ein paar Sachen raus. Das erste ist in 1. Samuel 13 und das andere 1. Samuel 15. Die beiden Geschichten müsst ihr unbedingt mal studieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. In 1. Samuel 13 ist diese Geschichte, wo Saul den Auftrag kriegt, zu warten, bis Samuel kommt vor einer Schlacht. Also es ist eine Schlacht angedacht, ja, die sollen kämpfen. Das Volk Israel ist beieinander, die ganze Gemeinde, die ganze Armee. Und Samuel hat gesagt, ich komme und dann machen wir erst einen Lobpreisgottesdienst und ich werde opfern und dann könnt ihr kämpfen. Und dann kommt er nicht, der verspätet sich. Eine Stunde, zwei Stunden, ja, orientalische Zeit. Ja. Und der Saul, der merkt, jetzt wird mein Volk hier unruhig. Wir können mit dem Gottesdienst nicht anfangen. Und er trappelt von einem Fuß auf den anderen. Ja. Und dann fangen die Ersten an, nach Hause zu gehen nach einem halben Tag. Ja, der Samuel kommt nicht, also mit dem Kampf, das wird heute nichts mehr, geh mal nach Hause. Und der Saul, der sieht das. Der sieht, wie die Leute weggehen. So, was hättet ihr da gemacht? Hallo? Er hat gedacht, oh, dann mache ich doch das mit dem Opfer, das ist doch kein Problem. Und das durfte er nicht, das durfte damals nur der Priester. Samuel als Priester und Prophet durfte das und der König durfte das nicht. Durfte nicht reingreifen in diesen Opferdienst. Aber der Saul hat es gemacht. Er hat dann dieses Opfer selber geschlachtet und gerade als er das gemacht hat, kommt natürlich der Samuel. Und er sagt, was hast du denn jetzt gemacht? Ich lese euch die Stelle vor, 1. Samuel 13. Und er wartete 7 Tage bis der von Samuel bestimmten Zeit. Und Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das ganze Volk fing an, von dort oben auseinanderzulaufen. Da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern. Siehe, da kam Samuel. Und Saul ging hinaus ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Und Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief und du kamst nicht. Und zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelten, da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Was sehen wir dabei? Saul. Wie ist er gegenüber Gott? Lasst uns wieder mit der neutestamentlichen Brille schauen. Wir sehen, er kümmert sich um die Meinung von Menschen. Er kümmert sich um das, was Menschen sagen, tun, was gerade passiert. Und das ist eine große Falle, wenn es um Anbetung geht, wenn es um dem geht, dass wir Gott dienen. Was denken jetzt Menschen? Was passiert hier jetzt, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht selber aktiv werde, dann passiert nichts, dann kommt Gott nicht, dann kann nichts kommen. Was denken die? Ja, die gehen alle und ich stehe dann alleine da. Das ist eine große Falle. David war das egal. David hat ganz oft Situationen gehabt, wo er da auch entscheiden musste und ihm war egal, ob Menschen weggehen. Bis dahin, dass er seine nächsten Kämpfer vor den Kopf gestoßen hat, indem er gesagt hat, ich werde Saul jetzt hier nicht umbringen, wo er die Gelegenheit hatte. Und die haben das nicht verstanden. Es geht aber noch weiter bei Saul. Die nächste Geschichte ist, ganz kurz, kann ich das leider nur machen, die nächste Geschichte ist, er kriegt wieder einen Auftrag von Gott, er soll Amalek schlagen. Amalek ist der Erzfeind von Israel. Das ist das Volk, was Israel schon bedroht hat, als sie aus der Wüste ausgezogen sind. Das steht im Prinzip für den Feind, für den Teufel selber, das Volk Amalek. Mit den Dämonen und er kriegt den Auftrag, vernichte dieses Volk. Und Saul tut es nicht. Er lässt das Schönste übrig. Er vernichtet es nicht, er vernichtet das Komische und das Kaputte und das Beste behält er. Und wieder kommt Samuel und fragt, was hast du da gemacht? Und jetzt gibt es eine Situation, die ist geistlich so dicht und die zeigt uns so viel. Das müssen wir unbedingt verstehen, was da los ist. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr denn so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Anbetung, besser als Opfer, besser als Gottesdienste, besser als frommes Getue. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat Gott dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Saul sagte aber zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk, wieder dasselbe, ja, und hörte auf seine Stimme. Und nun vergib mir doch meine Sünde, schnell, schnell, und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Was hat der für ein Verständnis von Anbetung? Schnell, schnell vergeben, schnell, schnell komm mit mir mit. Ich habe einen Käse gemacht, schnell anbeten. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn des verworfen. Und deswegen hat der Herr dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Als Samuel aber sich umwandte, um wegzugehen, ergriff Saul ihn beim Zipfel seines Oberkleides, sodass er abriss. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute auch das Königtum von dir abgerissen und es einem anderen gegeben ist, der besser ist als du. Auch lügt er nicht, der Israels Ruhm ist. Da sprach Saul, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Jetzt sagt er nicht mal mehr meinen Gott. Er sagte, deinen Gott will ich anbeten. Kehre mit mir um, ehre mich vor dem Volk. Das ist das, was ihn interessiert. Er tut nicht Buße. Ihn interessiert, wie er dasteht vor den Leuten. Religion. Und es ist der Hammer. Samuel kehrte um, folgte Saul und Saul betete den Herrn an. Steht da. Kann das eine Anbetung sein, die Gott gefällt? Niemals. Was sehen wir da bei Saul? Das ist eine typische Geschichte, die sein Wesen verdeutlicht. Ja. Und wir sehen bei ihm Menschenfurcht, Menschengefälligkeit, Taktieren, Politik, Festhalten an seiner Position, das ist ihm wichtig. Macht, Einfluss, Kontrolle, Manipulation. Vertrauen auf Äußerlichkeiten, ja. Form, der Gottesdienst. Das können Gewänder, Rituale, Feiertage, alles Mögliche sein. Er ist neidisch auf die Salbung von David. Er ist total sentimental, ja. Materielle Dinge sind ihm wichtig. Er hat die besten Dinge verschont, für sich genommen. Und es erinnert mich an den Vers in Timotheusbrief 3, Vers 1. Es gibt Menschen, in der Gemeinde, die eine Form von Gottseligkeit haben, aber die Kraft verleugnen. Von diesen wende dich weg. Lass uns nicht auf die Form gucken. Lass uns auf den Inhalt schauen. Das sucht Gott bei uns. Nicht Vertrauen auf Ausbildung, sondern auf Salbung. Nicht auf Vertrauen auf Titel, sondern auf die Bestätigung Gottes. Nicht erstarren vor Menschen, die einen schwarzen Talar anhaben. Leute, das tun wir nicht. Wir erstarren nicht vor Leuten, die einen Titel haben. Wir erstarren nicht vor Leuten, die religiöse Gewänder anhaben. Wir erstarren nicht vor denen. Nein. Das kann uns egal sein. Völlig egal sein. Wir haben dieses, ich sag's mal so, dieses kirchliche Erbe bewusst abgelegt und hinter uns gelassen. Ich hoffe, ihr habt das auch getan. Das ist nicht die Anbetung, die Gott will. Gott interessiert sich nicht für Formen. Gott interessiert sich nicht für Gebäude. Gott interessiert sich nicht für heilige Männer mit heiligen Klamotten. Das müssen wir tief begreifen, dass Gott das nicht interessiert. Und wir sollten auch so sein, dass wir sagen, das interessiert uns auch nicht. Mich interessiert es nicht. Lass uns auf das Herz der Menschen schauen. Wenn das jemand ist, der Jesus nachfolgt, okay, kein Problem. Dann habe ich auch nichts dagegen, wenn jemand einen schwarzen Anzug anhat. Aber nur weil er einen schwarzen Anzug anhat, ist er nicht frommer als ich. Auch deswegen nicht, wenn er Doktor heißt. Ja, es ist so eine Mode teilweise jetzt bei manchen Predigern, dass sie sich irgendwo einen Doktor kaufen. Ich habe übrigens eine Website gefunden, da könnt ihr für 50 Euro einen Doktor euch kaufen. Im Ernst, einen echten Doktortitel. Kein Witz. Ihr müsst echter Doktortitel, wirklich. Irgend so eine Gemeinde in Amerika ist also berechtigt, Doktortitel zu vergeben. Und das kannst du machen, indem du dahin spendest. Das wird dann gerechnet als sozusagen Zusammenarbeit und so weiter. Dann bla bla bla, kriegst du einen Doktor verliehen. Wollt ihr das? Sollen wir uns einen Doktor kaufen alle? Kaufen wir uns alle einen Doktor? Übrigens, für 100 Euro kriegst du einen Professor. Im Ernst, ich kann dir die Website zeigen. Also gibt's mehrere Webseiten. So, aber warum müssen manche Prediger sich einen Doktor kaufen? Lasst uns damit nicht beeindruckt sein. Davon nicht beeindruckt sein. Also ich bin schon beeindruckt über einen echten Professor, und ein echter Doktor, der dafür gelernt und was getan hat, ja. Also, das ist seine Arbeit, respektiere ich natürlich. Aber ich bin nicht beeindruckt, wenn einer einen Doktortitel trägt. Bin ich nicht menschlich oder geistlich von ihm beeindruckt. Also dieses ganze Streben nach Macht, Position, Vertrauen auf Programme, Gebäude, Geld gehört zur Religion. Und das ist die Religion, die Gott ablehnt. Ja. Festhalten an seelischen Bindungen. Angst vor Konfrontation mit der Wahrheit hat er hier. Saul hat Angst vor der Konfrontation mit der Wahrheit. Lass uns keine Angst vor Konfrontation mit der Wahrheit haben. Oder? Ist es schlimm, wenn wir mit Wahrheit konfrontiert werden? Überhaupt nicht. Die Wahrheit hat mal die Eigenschaft, dass sie wahr ist, leider. Ja, die bleibt auch wahr dann, wenn du sie nicht annimmst, übrigens. Also wenn einer mich konfrontiert mit Wahrheit, okay, das sollte dann natürlich mit Liebe sein, wäre schon gut. So, aber lass uns keine Angst haben vor der Wahrheit. Ja. Und demgegenüber sehen wir bei David was Gott unheimlich gut gefällt. Gnade und Wahrheit sehen wir bei David. In seinem Psalmen redet er immer wieder von Gnade und Wahrheit. Wir sehen echte Anbetung, Vertrauen auf Gott. Wir sehen Gottes Annahme. Wir sehen ein reines Gewissen, was durch Buße kommt, durch echte Buße kommt. Wir sehen eine Ehrlichkeit, wir sehen eine Echtheit. Wir sehen, er hat keine Menschenfurcht, keine Menschengefälligkeit. Er vertraut auf den Herrn und ist bereit, jeden Preis zu zahlen, um Gott zu gefallen. Und diese beiden Ströme von Religion finden wir in Gottes Wort. Hat das was mit uns zu tun? Ich glaube, das hat was mit uns zu tun. Wir sind immer in der Versuchung, abzugleiten in das andere, in dieses Menschliche. Wir sind immer in der Versuchung. Das liegt manchmal so nah. Und lasst uns das nicht tun. Lasst uns nach dem Geist leben. Lasst uns mutig sein, dem Heiligen Geist zu folgen und Jesus zu folgen, egal was Menschen denken. Lasst uns mutig sein, Raum zu machen für den Heiligen Geist. Lasst uns mutig sein, den Herrn zu preisen von ganzem Herzen. Darf ich das sagen, wenn wir hier Anbetungszeit zusammen haben und das Mikro ist frei, jetzt preisen wir den Herrn als ganze Gemeinde. Leute, dann preisen wir den Herrn als ganze Gemeinde. Bitte seid doch dann nicht ruhig. Ich kann mir vorstellen, dass auch der Herr denkt, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Und wenn dann nichts kommt, ist echt schade. Lasst uns unserem Herzen einen Ruck geben dann. Ja? Das ist auch manchmal, ich muss echt sagen, man kann zu zwei Seiten vom Pferd fallen, aber manchmal ist es religiös, seinen Mund zuzumachen. Das ist nämlich Vertrauen aufs eigene Fleisch, weil man denkt, ich bin vielleicht nicht würdig oder ich kann's nicht oder wer bin denn ich, dass ich jetzt was sage oder meine Worte, die hat schon jemand anders gesagt. Nein, lasst uns auf den Herrn vertrauen und ihn preisen, weil Gottes Wort sagt, wir sollen es tun. Wir sollen ihn preisen im Kreis der Heiligen und der Gemeinde. Nicht mit Liturgie, aber aus unserem Mund möchte Gott was hören. Und steppt über diese Stimmen hinweg, die euch sagen, wer bist denn du, dass du jetzt was sagst hier? Stretet darüber hinweg, weil der Herr freut sich darüber. Und es ist egal, was alle anderen denken. Lasst uns den Herrn als Gemeinde preisen, auch mit eigenen Worten. Lasst uns keine Angst dafür haben. Lasst uns wissen, dass wir erkauft sind durch das Blut. Das Opferlamm ist geschlachtet. Wir brauchen nicht mit eigenem Schweiß irgendwas bringen, was Gott sowieso nicht gefällt. Vater im Himmel, und ich danke dir dafür, dass du klar machst, was du möchtest, was du nicht möchtest. Und Vater, wir möchten uns eins machen mit dem, was du willst und auf deinen Kurs kommen und das mehr verstehen. Wir wollen nicht von dem Baum der Erkenntnis essen, sondern vom Baum des Lebens. Jesus, das neue Leben, was du hervorgebracht hast mit Ostern. Du hast ein neues Leben hervorgebracht. Du willst keine Religion, sondern du willst unsere Beziehung zu dir. Und Herr, ich bete darum, dass dieser Hunger in uns bleibt, dieser Hunger nach dem, was von dir kommt. Und dass wir nicht den Mut verlieren, auch wenn wir sehen, es fehlt vieles. Aber darauf guckst du nicht. Ja, Jesus, und ich bete, dass du uns segnest, dir zu folgen von ganzem Herzen mit Mut. Das wollen wir tun, in Jesu Namen. Amen. Amen.